Kulturjournal.
Das Selbstporträt eines Affen, der Geruch von Birnenkompott und Ölpipelines, die sich in Speiseröhren verwandeln. All das gibt es bei einem Streifzug durch die Wiener Galerien zu entdecken. Wir nehmen sie mit. Widerständig, schwer einzuordnen und doch einer der ganz Großen des zeitgenössischen Jazz ist Mark Rebo. Heute Abend gastiert der US-Amerikaner im Wiener Porgy & Bess. Und das Attribut widerständig passte auch auf Christine Nöstlinger. Jetzt ist das letzte noch unveröffentlichte Manuskript der 2018 verstorbenen legendären Kinderbuchautorin erschienen, illustriert von ihrer Tochter Barbara Waldschütz. Ein Gespräch hören Sie im Schlussteil des Kulturjournals. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Fleischer. Von Eigengrau bis In a State of Flux. Schon die Titel der Ausstellungen, die derzeit in den Wiener Galerien laufen, machen neugierig. Ein Rundgang offenbart ganz ungewöhnliche Positionen und Blicke auf unsere Wirklichkeit. Vertreten sind dabei alle Generationen. Von Newcomern wie dem Künstlerpaar Luise Lutz und Michael Strümpf bis zur arrivierten Biennale-Künstlerin Ashley Hans-Scheil. Wolfgang Popp hat sie alle auf seinem Spaziergang getroffen.
Betritt man die Galerie Christine König in der Schleifmühlgasse, wird man von einem breiten Grinsen begrüßt. Einem breiten und sofort ansteckenden Grinsen, auch wenn es kein Mensch ist, der einen auf der schwarz-weißen Fotoarbeit Naruto anblickt.
Naruto ist ein Schopfmakake, der auf Borneo lebt. Und 2011 hat ein englischer Fotograf seine Kamera auf dem Stativ stehen lassen, kam zurück und hat festgestellt, dass ein Affe mehrere Fotos gemacht hat. Unter anderem eben dieses Selbstporträt.
So Andreas Duscher. Und er erzählt weiter, dass der Fotograf, als er das Bild veröffentlichte, von einer Tierschutzorganisation verklagt wurde. Die Bildrechte würden beim Affen liegen und dem Tier deshalb ein Entgelt zustehen.
Dann ist es eben zu zwei sehr bedeutenden Gerichtsurteilen gekommen, wo gegen den Affen entschieden wurde, da der Affe kein Persönlichkeitsrecht besitzt und sich nicht bewusst war, dass er jetzt ein Foto erstellen wird, hat er auch kein Anrecht darauf. Und jetzt kommt eben das Interessante, das ist die Urteilsverkündung, die hauptsächlich herangezogen wird bei allen Prozessen, die die Urheberrechte von KI-generierten Bildern beziehen.
Es sind Anekdoten wie diese, die viel über uns Menschen verraten, die Andreas Duscher aufspürt und präsentiert. Dafür unternimmt er auch Streifzüge in die Vergangenheit. Ausgedruckt auf Spiegelglas ist da etwa der berühmteste Eisberg der Geschichte zu sehen.
Bei Lloyds, dem Schiffversicherer in London, gibt es im Archiv zwischen 12 und 17 unterschiedliche Fotos von Eisbergen, die Titanic versenkt haben sollen. Ich bin jetzt hergegangen, habe mir die besorgt wieder digital und habe sie dann gemerged und habe sozusagen den Super-Eisberg kreiert, der die Titanic auf jeden Fall erwischt hat.
Äußerst rätselhaft sind zwei linierte Heftseiten, die schwarz gerahmt auf der anderen Seite des Affenkopfes hängen. Äußerst rätselhaft deshalb, weil sie über und über beschrieben sind. Darf man verraten, was da steht?
Das darf man in dem Fall genau verraten. Manche Sachen müssen im Geheimen bleiben, da ist es genau das Gegenteil. Das ist eigentlich das absolute Porträt.
Das macht die Sache nur noch geheimnisvoller, aber Andreas Duscher hat Erbarmen und erklärt, dass er nämlich eine von Psychologen erstellte Liste entdeckt hat von 4453 Begriffen, die alle möglichen Gefühlszustände bezeichnen.
Wenn wir das jetzt kombinieren mit Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, sind diese 4453 Wörter alles, was wir als Mensch sozusagen gefühlsmäßig sein können.
Und jetzt kommt's.
Ich habe alle 4453 Wörter auf zwei DIN A4 Seiten geschrieben. Dadurch entsteht ein schwarzes Blatt, ist aber von der Idee das perfekte Porträt.
Auffallend ist die Gestaltung der Wände. Da trifft einmal ein sattes Orange auf ein strahlendes Blau und ein andermal ein leuchtendes Zitronengelb auf ein tiefes Schwarz.
Es nennt sich unmögliche Farben. Das sind Farben, die nicht gemischt werden können, sondern die entstehen im Kopf. Und es geht über die Ermüdung von Zapfen. Und deswegen haben wir hier ein sehr leuchtendes Gelb. Hier ermüdet man die Zapfen, dann schaut man auf das Schwarz und dann bekommt man den Eindruck von einer Farbe, die nennt sich stygisches Blau.
Das stygische Blau führt zwangsläufig zur letzten Frage, die auch die erste hätte sein können. Woher kommt eigentlich der Ausstellungstitel Eigengrau?
Das ist ein Begriff aus der Wissenschaft. Mit Eigengrau bezeichnet man das Grau, also das man sieht, wenn man die Augen schließt. Und jeder hat sozusagen sein eigenes Grau.
Aus der Galerie Christine König hinaus und 20 Meter die Schleifmühlgasse hinunter kommt man zur Galerie Lombardi Kagel. Hier stellt das Künstlerpaar Luise Lutz und Michael Strümpf aus. Auf Wiedersehen Sprache lautet der Titel ihrer Schau und mit dem Abschied von der Sprache begrüßt man gleichzeitig die Lehre im ersten Ausstellungsraum. Luise Lutz winkt aber ab und zeigt nach unten auf die gefinkelte Intervention, die sie und ihr Partner hier vorgenommen haben.
Da haben wir gesehen, dass der Raum zwar einen Holzfußboden hat, aber keine Sesselleiste. Und das war für uns eine Lücke, die wir füllen konnten.
Auf der Sesselleiste entdeckt man einen Schriftzug. Zu lesen ist da mit mehreren Unterbrechungen der Satz: Hier würde ich beginnen, dort mich trennen, hier mich fortsetzen, hier unverständlich sein, hier nachdenken und dort enden. Mehr Ahnen als Wissen steckt in diesen Satzfragmenten und
das kommt daher, dass wir uns in unseren Arbeiten oft auf die Möglichkeitsform beziehen, auf den Konjunktiv, der ja alles beschreibt, was sein könnte oder was gewesen wäre und so weiter. Und da hat das Ahnen natürlich auch gut gepasst, weil es immer von etwas spricht, was noch nicht da ist, was man aber irgendwie erwartet.
Das Denken darf tanzen und sich drehen, soll es auch. Konkret dreht es sich die gusseiserne Wendeltreppe hinunter und gelangt immer der Nase nach in den Ausstellungsraum im Keller.
Es gibt einen sehr markanten Geruch in der Ausstellung und der kommt daher, dass wir über einen Ausstellungstag Birnenkompott kochen. Und dabei geht es uns hauptsächlich um diesen Geruch, der irgendwie auch so ein heimeliger Geruch ist, der die Ausstellungsräume miteinander verbindet und der aber gleichzeitig auch was total Flüchtiges ist.
Begleitet vom Geruch nach Birnen, Gewürznelken und Zimt entdeckt man im nächsten Raum die Fotografie eines Frauenkopfes, aufgenommen von seitlich hinten. Das Gesicht ist nicht zu erkennen, dafür drei Blätter über dem linken Ohr, bedruckt mit dem Titel dieser Arbeit.
Ich würde getragen worden sein und der war spannend für uns, weil er eben im Konjunktiv formuliert ist und man muss schon so um die Ecke denken, um den irgendwie zu verstehen. Also er hat an sich schon so was Mystisches an sich auf eine Art.
Eine Ausstellung ist Luise Schütz und Michael Strümpf da geglückt, die dem Denken gleich mehrere Aufhänger bietet. Warum die aus Bronze sind, wird hier aber nicht verraten. Die Galerie Krone am Getreidemarkt zeigt eine ganz frische Werkserie von Ashley Hans Scheierl. Nach legendären gemeinsamen Projekten mit ihrer Partnerin Jakob Lena Knebel, so haben die beiden den Österreich-Pavillon bei der Venedig-Biennale 2022 und zwei große Ausstellungen im Pariser Palais de Tokio und in den Hamburger Deichtorhallen gestaltet, ist die Präsentation bei Krone nun eine Soloshow. Der Titel ist Petrol Mother, es geht also ums
Erdöl, das ja was ganz Schmutziges ist, das man eigentlich lieber nicht angreift und gleichzeitig ist es eins der wertvollsten und politisch einflussreichsten Materialien und gleichzeitig ist das Schwarz für mich, das steht für die Zeichenlinie, aber auch für das Schreiben.
Nach der großen Personale von Scheierl letztes Jahr im Belvedere 21 bedeutet die jetzige Schau einen Aufbruch und das in mehrerlei Hinsicht.
Alle diese Arbeiten, die man da sieht, also die neuesten Arbeiten, sind alle auf Holz. Und was auch neu ist, ich habe mit Collage gearbeitet, ich habe Ausdrucke gemacht.
Aufgetragen auf den hölzernen Untergrund hat Scheierl da Listen mit Aktienkursen oder Darstellungen von Ölbohrtürmen.
Diese technischen Zeichnungen, die man da sieht, die kommen aus dem Duden-Bildwörterbuch, das eigentlich in den 30er Jahren entstanden ist und dann immer wieder erneuert wurde.
Fast 2x3 Meter messen die größten Formate in der Ausstellung und spannend ist dabei Scheierls Spiel mit den Materialien. Da kommen neben den Ausdrucken grell-pinke Schaumstoffplatten ins Spiel, dazu Acryl- und Pastellkreiden und für Scheierl ungewohnt auch Kohle. Mit den Materialien wechseln auch die Formen, metallene Ölpipelines werden da zu Speiseröhren oder Blutgefäßen. Es geht um zu freie Märkte und zu wenig freie Körper.
Fabulieren ist das Wort für mich. Ich möchte gern fabulieren und zwar eher im Strich selber, also im, was passiert, wenn ich eine dünne Bleistiftlinie irgendwo ziehe und wie geht es dann weiter damit.
Die Hand denkt da in alle und aus allen Richtungen. Das macht die Sache spannend, denn das Subjekt, das hier fabuliert, ist ein Kunstwerk für sich.
Ich suche nach einer Cyborg-Subjektivität, also wegzugehen von der Idee des Subjekts als klar umrissene, selbstständig agierende Formation hin zu einer sehr komplexen Dynamik zwischen Teilen.
Bildgewordene Synapsensprünge in Indigo, Schwarz und Neongelb. Die Ausstellung Petrol Mother von Ashley Hans Scheierl in der Galerie Krone. Keine 100 Meter vom Wiener Volkstheater entfernt befindet sich der Bildraum 07. Ein Blick durchs Schaufenster lässt einen den Autoverkehr auf der Burggasse vergessen. Auf einer großformatigen Tuschezeichnung ist da nämlich ein Waldstück zu sehen, durch das vor kurzem ein verheerender Sturm gerast sein muss.
Natur ist für uns oft ein Sehnsuchtsort. Manchmal ist man auch beeindruckt von der Gewalt der Natur. Andererseits wird es einem auch oft sehr schnell zu viel oder ist es beängstigend. Man versucht als Mensch auch die Natur zu kontrollieren, aber man stößt da an seine Grenzen und merkt, dass das nicht möglich ist und dass man als Mensch auch Teil davon ist.
So Marianne Lang über ihre Ausstellung in A State of Flux. Im ständigen Wandel ist die Natur begriffen, ein Zustand, den der Mensch nur schwer aushält, weshalb er auch fortwährend bestrebt ist, Phänomene in Daten und Fakten einzufrieren. Mit Ironie verhandelt Marianne Lang diese Haltung in ihrer Arbeit Vermessung der Welt und verwendet hat sie dafür
ein spezielles Millimeterpapier, das eigentlich für Konstruktionszeichnungen verwendet wird. Und ich überlagere dieses Papier mit einer Naturdarstellung von einer Städten von Kar. Aus Dornen und Blättern, aus vergänglichen und wieder neu sprießenden. Und so entsteht der Kontrast zwischen einem menschlichen Bedürfnis, alles einzuordnen und zu vermessen, und andererseits der Natur, die sich dem auch verweigert.
Ein ungewöhnliches Trägermaterial hat Marianne Lang auch für ihre Höhlenserie benutzt. Es handelt sich dabei um eine PVC-Folie, mit der die Gestalter von Animes, also Zeichentrickfilmen, gewöhnlich arbeiten.
Dadurch wird der Bildeindruck auch diffuser und ich fand das sehr passend für die Höhle, weil man betritt sie mit einem Schritt und man ist nur mit diesem einen Schritt schon in einer komplett anderen Welt, in einem anderen Raum.
Das erinnert spontan an Platons Höhlengleichnis. Marianne Lang dreht die Frage aber um. Bei ihr geht es nicht darum, was der Mensch von der Wirklichkeit wahrnimmt, sondern was für ein seltsamer Ort das sein kann, von dem aus der Mensch auf die Welt blickt.
Wolfgang Popp war das mit einem Galerienrundgang durch Wien. Und wir machen weiter mit einem Konzerthinweis.
I don't accept any aspect of capitalist society. I refuse, I resist. I don't recognize the banks, the military or the legitimacy of the state.
Er gehört zu den ganz Großen des zeitgenössischen Jazz. Mark Rebo kennt man nicht nur als hochversatilen Sideman, der schon mit Tom Waits, Elvis Costello, Marian Faithfull oder Laurie Anderson gearbeitet hat. Rebo hat längst auch seine Solokarriere und vor allem seine eigenen Gruppen. Mit einer davon, Ceramic Dog, spielt er heute Abend im Wiener Jazzclub Porgy & Bess.
It's like we wound up playing jazz festivals for some reason, and so I guess that makes us jazz artists.
Yeah.
Plus, I guess we like to improvise, yeah.
Sie spielten auf Jazzfestivals, improvisierten viel, so erhielten sie den Stempel Jazzmusiker, sagt Rebo. Genauso gut könnte man sie als Punk oder Jazzpunk bezeichnen. Denn es ist vor allem die Energie des Widerstands, die Rebo in dieser Konstellation antreibt. Mark Rebo tritt vehement gegen Donald Trump auf, kritisiert aber auch die Ausbeutung von Künstlerinnen und Künstlern durch die großen Tech-Konzerne. Wenn also irgendjemand Antifaschisten dingfest machen wolle, sein Aufenthaltsort stehe verlässlich auf seiner Website, so Rebo. Er werde sitzend und mit Gitarre der Dinge harren.
There you go. If anybody wants to come for the anti-fascists, you know, my whereabouts are announced in markrebo.com, you know. I'll be sitting here with my guitar.
Und mit seiner Gitarre und seiner Gruppe Ceramic Dog kommt Mark Rebo heute auch ins Wiener Porgy & Bess. Stehplatzkarten gibt es noch und auch per Livestream ist das Konzert zu erleben. Sie war eine Doyenne der österreichischen Kinderliteratur. Christine Nöstlinger, 2018 verstorben, hätte am 13. Oktober ihren 90. Geburtstag gefeiert. Jetzt erscheint mit Marie und die Wolke ihr bislang unveröffentlichtes letztes Manuskript. Morgen Vormittag wird das Buch beim Wiener Kinderlesefest im Rathaus vorgestellt. Im Zentrum der Geschichte steht das Mädchen Marie, das sich nichts sehnlicher wünscht als eine Wolke. Die Illustrationen stammen von Nöstlingers Tochter Barbara Waldschütz. Mit ihr hat Hanna Balber das folgende Gespräch geführt.
Barbara Waldschütz, mit Marie und die Wolke haben Sie das letzte Manuskript Ihrer Mutter Christine Nöstlinger illustriert. Was war Ihr erster Eindruck, als Sie diesen Text gelesen haben?
Da muss ich vielleicht Folgendes vorausschicken. Die Mutti hat ja immer betont, dass sie aus der Perspektive ihrer eigenen Kindheit schreibt und so, wie sie sich selbst als Kind erinnert. Und war der Ansicht, dass man kindliche Emotionen eigentlich ohnehin nur aus sich heraus beschreiben kann. Und dann hat die Mutter ja immer gesagt, dass sie ein speziell stures Kind war. Und die Marie, die ist ja einfach wirklich stur. Die ganze Geschichte dreht sich ja dann darum, wie die Eltern und die Großmutter versucht, mit dieser Sturheit umzugehen. Und mir ist als erstes eingefallen, ja, okay, die Marie ist wie die Mutti als Kind.
Sie haben ja im Laufe der Jahre bereits mehrere Bücher Ihrer Mutter illustriert, wenn auch in größeren zeitlichen Abständen. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie gerade auch dieses letzte Manuskript gestaltet haben?
Sie drückte mir das in die Hand, das muss gewesen sein 2016, drückte mir das in die Hand und sagt, mach was draus, war halt so ihr Tonfall. Und während ich das noch bei ihr lese, sagte sie zu mir, wahrscheinlich kann man eh nichts anderes daraus machen, wie die ganze Geschichte in den Jahreszeiten zu erzählen. Weil die Texte sind ja sehr rhythmisch und die wiederholen sich. Es passiert ja nicht sehr viel an Action zum Beispiel. Und mein erster Gedanke war, naja, dann mache ich das halt so, dass das wie ein ganz, ganz langes Bild wird, wo die nächste Seite immer an die vordere Seite anschließt. Eine einzige lange Landschaft, die sich im Lauf der Jahreszeiten verändert. Naja, und dann ist sie halt einfach schlecht gegangen und sie ist halt leider gestorben. Ne? Und irgendwann einmal dann habe ich halt wieder angefangen daran zu arbeiten und dann war es halt endlich fertig. Also ich wollte es eigentlich nicht herzeigen, bevor ich nicht damit zufrieden war.
Also die Landschaften ziehen sich eben durch das Buch wie so eine Reise, die ja auch das Mädchen macht durch die Zeit, durch ein Jahr. Im Zentrum steht eben dieses Kind, das einen Wunsch hat, den die Eltern ihr nicht einfach so erfüllen können. Und dieser Wunsch wird auch ein bisschen als ja, stur abgetan. Was glauben Sie, wollte Christine Nöstlinger mit dieser Geschichte ausdrücken, erzählen?
Naja, die Mutter war ja immer wohl natürlich auf Seiten der Kinder und hat aus Kinderperspektive, konnte sie sehr gut erzählen. Aber sie hatte eigentlich letzten Endes nie, außer die ganz bösen Eltern, die Probleme der Eltern, die sie mit den Kindern haben, irgendwie völlig einseitig gesehen.
Es sind ja wirklich Generationen von Kindern mit diesen Büchern aufgewachsen. Was glauben Sie, macht Christine Nöstlinger bis heute so zeitlos?
Zum einen, dass sie eine sehr empathische Person war, die sehr dem Humanismus verpflichtet war. Und aus dieser Perspektive kann man natürlich gut über Probleme schreiben. Im Übrigen nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, ganz nebenbei. Und dann natürlich etwas, was jetzt zum Beispiel nicht mehr so gefragt ist, vielleicht weil die Welt auch so kompliziert worden ist oder weil die Medien viel zu viel Informationsfluss auf die Kinder schütten. Sie hat ja immer sehr realistisch geschrieben über reale Probleme. Auch wenn sie manches Mal Fantasielösungen fand oder Fantasiefiguren erfand für die Lösung. Und da sagten zum Beispiel viele und sagen bis heute, die Bücher von der Christine Nöstlinger waren mir zum Beispiel in der Pubertät ein großer Trost. Das hat einfach was, glaube ich, zu tun mit diesem tiefen Verständnis für diese Emotionen, die man haben kann. Dass jetzt halt irgendwie sie viele Kinder in Fantasien flüchten, also eher so Fantasy-Geschichten und völlig irreale Märchen anschauen. Ich weiß nicht, ob das sein müsste. Möglicherweise ist es auch einfach so, vielleicht bräuchte es eine neue Christine Nöstlinger, die die realen Probleme besser beschreiben kann.
Da hört man die Verwandtschaft durchaus heraus. Die Illustratorin Barbara Waldschütz war das über ihre Mutter, Christine Nöstlinger. Deren letztes Manuskript »Marie und die Wolke« ist im Echo-Media-Buchverlag erschienen, zum Lesen und Vorlesen für Kinder ab 5 Jahren. Präsentiert wird es morgen Vormittag beim Wiener Kinderlesefest im Rathaus.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Sascha Schenold, Regie Magdalena Miedl, Moderation Sebastian Fleischer.
»250 Jahre USA«, das Jubiläum ist auch in Ö1-Thema. Am 4. Juli 1776 haben die aufständischen Kolonien ihre Unabhängigkeit vom britischen Königreich erklärt. Die Vereinigten Staaten von Amerika, eine große Welt in vielerlei Hinsicht, auch musikalisch. Und wir präsentieren diese Woche um 17.30 Uhr Musik made in USA. Heute ist Alexandra Augustin an der Reihe. Mit dem schönen Motto California Dreamin'. Musik von 1966 bis 2006 gibt es jetzt bei ihr zu hören.